Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich zu dieser Abendstunde, zu dieser Bibelstunde im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich sehr, unter euch sein zu dürfen. Ich war am Wochenende in Frankfurt und wir durften als Familie sicher hin und wieder zurückkommen. Wir danken für eure Gebete. Wir durften sehr gestärkt zurückkommen und freuen uns auch jetzt wieder unter euch sein zu dürfen. Wir wollen heute fortfahren mit der Auslegung der Offenbarung Jesu Christi und wollen einige Verse aus dem 18. Kapitel heute Abend gemeinsam betrachten. Offenbarung Kapitel 18, die Verse 4 bis 8. Und dort lesen wir in Gottes Wort, wie Johannes weiter sagt: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geh aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt doppelt nach ihren Werken. In dem Kelch, den sie gemischt hat, mischt ihr doppelt. Wie viel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual und Trau gebt ihr. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht und Trauer werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod und Trauer und Hungersnot, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr, Gott, der sie gerichtet hat. Amen. Lasst uns noch zum Gebet aufstehen. Unser großer Gott und himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag und für die Sonnenstrahlen, die du schenkst, Herr, dass wir merken und sehen dürfen, dass du immer noch gnädig bist und die Sonne aufgehen lässt über gerechte und über ungerechte Menschen. Aber wir danken dir vor allem dafür, dass deine Gnade und deine Güte über die ist, die dich fürchten und die dich lieben. Und Herr, du sagst, dass wir heilig sein sollen, denn du bist heilig. Du sagst, dass wir uns absondern sollen von den Sünden dieser Welt, weil du abgesondert bist, weil du heilig bist. Und wir beugen uns vor dir und beten dich dafür an, dass du heilig bist und bitten dich, o großer und himmlischer Vater, dass du uns durch deinen Heiligen Geist heute Abend lehrst, wie groß die Gefahr ist, wenn wir uns nicht absondern, und wie wichtig es ist, dass wir uns mehr und mehr hin zu dir wenden. Bitte wirke du unter uns heute Abend, überführe, aber tröste und ermutige du uns auch, Herr. Du weißt auch um meine Schwachheit, körperlich, aber auch geistig, Herr, dass ich unfähig bin, dein Wort zu predigen, wie es dir gefällt, Herr. Und so vertrauen wir ganz allein auf deine Güte und auf deine Gnade, dass du in den Schwachen mächtig bist. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne. Wir befinden uns immer noch in dem Teil der Offenbarung, wo über die große Hure Babylon berichtet wird, wo wir Informationen bekommen über Babylon, über das kommende Weltreich, über das kommende Weltsystem, was gleichzeitig auch die Hauptstadt des Antichristen sein wird. Und wir sind jetzt in einem Abschnitt des 18. Kapitels angekommen, wo wir in gewisser Weise ein Urteil Gottes über Babylon hören, was aber auch unmittelbar mit dem Volk Gottes zu tun hat. Und ich denke, die meisten unter uns, wir sind vertraut mit der Geschichte von Sodom und Gomorra, eine sehr bekannte Geschichte. Diese Städte waren zur Zeit Abrahams bekannt für ihre sexuellen Ausschweifungen, für ihre unmoralische Art in jeder Hinsicht. Diese Städte waren bekannt für Götzendienst, für Gottlosigkeit und für Sünden jeder Art. Und aufgrund ihrer überschwänglichen Sünde hat Gott sich dafür entschieden, diese Städte zu vernichten. Und dann kennen wir diese bekannte Begebenheit, wie Abraham anfängt, mit Gott zu hadern und mit ihm zu verhandeln. Aber wenn doch 50 Gerechte da sind, dann darfst du die Stadt nicht vernichten. Aber wenn doch 40 und 30 und 20 und letztendlich 10 Gerechte da sind, dann kannst du doch die Stadt nicht vernichten. Gott lässt sich in gewisser Weise, wenn man so sagen darf, beschwichtigen und ja, geht auf die Bitte von Abraham ein und sendet Engel nach Sodom, um diesen einen gerechten Mann Lot mit seiner Familie aus dieser Stadt hinauszuführen. Und dann lesen wir, wie diese zwei Engel zu Lot kommen in 1. Mose 19, Vers 12. Und dort heißt es, und die Männer sprachen zu Lot, wen du noch hier hast, einen Schwiegersohn oder deine Söhne und deine Töchter, und wen irgend du in der Stadt hast, führe hinaus aus diesem Ort, denn wir wollen diesen Ort verderben, weil ihr Geschrei groß geworden ist vor dem Herrn. Diese Engel sind im Auftrag Gottes zu Lot gekommen, damit Lot sich und seine Familie und all die Gerechten aus Sodom herausführt aus Sodom. Aus welchem Grund? Weil Gott beschlossen hat, Sodom zu richten. Das ist der erste Grund, wieso sie aus Sodom hinausgehen sollen. Aber wir finden noch einen tieferen, geistlicheren Sinn und Grund dahinter, wieso sie dort rausgehen sollen. Und zwar sollen sie sich absondern, sie sollen hinausgehen aus dieser sündigen Gemeinschaft, aus diesem sündigen System, aus dieser sündigen Stadt, damit sie nicht Anteil haben an den Sünden derer, die in Sodom oder auch in Gomorra leben. Das heißt, einerseits sollen sie hinausgehen, damit sie nicht mit hingerafft werden von dem Gericht Gottes, aber andererseits sollen sie hinausgehen, damit sie nicht an diesen Sünden teilhaftig werden, was die Leute dort begangen haben. Und ebenso verhält es sich mit dem Volk Gottes hier in der Offenbarung. Dem Volk Gottes, das inmitten von diesem babylonischen System lebt und wir können wahrscheinlich sogar sagen, die inmitten dieser Hauptstadt von Babylon noch leben, von wo aus der Antichrist regieren wird. Und Gott ruft ihnen hier zu und sagt, geht aus der Stadt hinaus. Wieso? Erstens, weil ich die Stadt richten werde und zweitens, damit ihr nicht an den Sünden dieses Volkes oder an den Sünden dieser Nation teilhaftig werdet. Und dieses Prinzip sehen wir nicht nur zur Zeit von Abraham und Lot und Sodom und Gomorra oder in der Zukunft von dem Volk Gottes und Babylon, sondern dieses Prinzip finden wir durchweg in der ganzen Bibel, dass wir als Volk Gottes uns absondern sollen, hinausgehen sollen, keinen Anteil haben sollen an den Sünden der Nationen. Wir sollen ein heiliges Volk sein, wir sollen tadellos sein, wir sollen Gott widerspiegeln. Das ist der Gedanke, den wir aus diesem Text heraus erarbeiten können. Wir leben zwar noch in dieser gefallenen Welt, wir leben zwar noch unter Nationen, die in Sünde leben, aber wir sollen uns absondern, wir sollen nicht Anteil haben an den Sünden derer, bei denen wir leben. Wir sollen Gott widerspiegeln. Der Text aus der Offenbarung, den wir gelesen haben, der soll uns einerseits warnen. Warnen davor, was mit uns passiert, wenn wir uns nicht absondern, wenn wir nicht hinausgehen. Die Warnung ist die, dass wir Gottes Gericht erfahren. Andererseits sollen wir ermutigt werden, durch diesen Text als Christen wirklich ein heiliges Leben zu leben und uns abzusondern von den Sünden derer, die um uns herum sind. In den vergangenen Wochen haben wir gesehen, in Kapitel 17, wer Babylon ist. Dass es die große Hure ist, die die Nationen und Könige in der Zukunft geistlich verführen wird, also eine Einheitsreligion aufstellen wird, um die Menschen zu verführen. Wir haben gesehen, wer ihr Anführer sein wird, der Antichrist, der unter sich 10 Könige haben wird, mit denen er über diese Erde herrschen wird. Und dann haben wir auch letzte Woche noch gesehen, wie genau Babylon zu Fall kommen wird, und zwar durch den Antichristen selber. Er wird sein Reich selbst zerstören durch die Anordnung Gottes. Das haben wir letzte Woche betrachtet und heute wollen wir uns 3 weitere Aspekte von dem Untergang Babylons anschauen. Erstens die Absonderung aus Babylon, eine Aufforderung an die Gläubigen, eine Aufforderung an das Volk Gottes. Zweitens die Vergeltung an Babylon. Wie genau, in welchem Maß, was für ein Standard wird Gott haben, um Babylon zu richten? Und drittens das plötzliche Verderben von Babylon. Diese 3 Aspekte vom Untergang Babylons wollen wir heute Abend mit Gottes Hilfe betrachten. Und wie schon gesagt, die zentrale Aussage ist, erstens, dass wir uns vom Bösen entfernen und zweitens, dass wir gewarnt werden, wenn wir es nicht tun, dass auch uns Gottes Gericht treffen wird. Nun zum ersten Aspekt vom Untergang Babylons, die Absonderung aus Babylon, die Verse 4 und 5. zuvor hat immer wieder ein Engel zu Johannes geredet und jetzt lesen wir in Vers 5 und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen. Eine andere Stimme. Uns wird nicht gesagt, was für eine Stimme, ob es die Stimme eines Engels war oder ob es vielleicht Gott selbst war. Ich denke, es war Gott selbst, der hier zu Johannes spricht, beziehungsweise der vom Himmel zu seinem Volk spricht. Und zwar die Worte, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Wenn hier die Rede ist, geht aus ihr hinaus, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet, dann ist es eindeutig, dass es hier um Babylon geht. Um die Hauptstadt des Antichristen, von wo aus dieses babylonische Weltsystem die ganze Erde beeinflussen wird. Geht von dort hinaus, mein Volk. Und zunächst bekommen wir hier die Aufforderung, dass sie hinausgehen sollen. Und dann bekommen wir zwei Gründe, wieso Gottes Volk aus Babylon hinausgehen soll. Zunächst zur Aufforderung. Dieses Wort hinausgehen bedeutet fliehen, weglaufen oder sich entfernen von einem Ort. Und als Christen sollten wir uns von jeglicher Sünde, von jeglichen sündigen Systemen, von jeglicher sündiger Ideologie entfernen, uns davon losreißen. Aber nicht nur von Ideologien und Systemen, die von oben herab diktiert werden, sondern von jeglicher Sünde, die um uns herum und in unserem eigenen Leben da ist, sollen wir uns entfernen, sollen wir uns losreißen, wir sollen von dort weggehen. Dieser Gedanke wird sehr schön illustriert im Leben von Abraham. Wir kennen die Geschichte aus 1. Mose 11 von dem Turmbau zu Babel. Hier bekommen wir zum ersten Mal diesen Gedanken mit von Babel, Babylon, dieses große Weltsystem. Sie wollen sich selbst einen Namen machen und bauen sich einen Turm bis hin zum Himmel hoch. Und Gott kommt herunter und verwirrt die Menschen, indem er die Sprachen ändert und zerstört ihr Vorhaben. Und dann lesen wir ein Kapitel später, in Kapitel 12, in den ersten Versen, dass Gott einen Mann aus dieser Region, aus Ur in Chaldea, beruft, nämlich Abraham. Und was sagt Gott zu ihm? Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Sondere dich von dem sündigen Land und deiner götzendienerischen Verwandtschaft ab, könnten wir auch geistlich übersetzen. Geh von dort weg, wo du unter Götzendienern bist und geh in das Land, das ich dir verheißen habe, wo du mich, den lebendigen Gott, anbeten sollst. Und das ist das Prinzip, das wir auf uns anwenden können und sollen. Nun, wir sollen Deutschland nicht verlassen, weil egal in welches Land wir gehen, es ist geprägt von Götzendienst und Unmoral. Aber bildlich gesprochen hat Gott uns herausgerufen, aus dem Reich der Finsternis. Und nun befinden wir uns, wie Abraham damals ins verheißene Land, befinden auch wir uns auf dem Weg in das verheißene Land. Den neuen Himmel und die neue Erde. Und wir sollen uns wie Abraham lösen von allem, was uns in der Vergangenheit zur Sünde verleitet hat. Das ist der Gedanke auch hier in der Offenbarung. Ich gehe davon aus, dass es hier wirklich auch literarisch gemeint sein soll, dass das Volk Gottes in der Zukunft, wenn Gott Babylon richten wird, diesen Ort verlassen soll, damit sie nicht sterben werden, wenn Gott Babylon richtet. Also sie sollen wirklich physisch diesen Ort verlassen, genauso wie Abraham physisch seinen Ort Ur verlassen sollte. Aber wir sehen hier auch diese geistliche Perspektive, dass wir uns entfernen sollen von allem, was böse ist. Das Volk Israel bekam in der Vergangenheit unter den Propheten immer wieder diese Aufforderung, das historische Babel wirklich physisch zu verlassen. Ich möchte zwei oder drei Stellen aus dem Propheten Jeremia mit euch lesen. Sehr, sehr enge Parallelen zu unserem Text in der Offenbarung. Jeremia Kapitel 50. Die Verse 8 und 9. Flüchtet aus Babel hinaus und zieht aus dem Land der Chaldäer und seid wie die Böcke vor der Herde her. denn siehe, ich erwecke und führe herauf gegen Babel eine Versammlung großer Nationen aus dem Land des Nordens, und sie werden sich gegen es aufstellen. Von dort aus wird es eingenommen werden. Ihre Pfeile sind wie die eines geschickten Helden, der nicht leer zurückkehrt. Israel soll von Babel hinausgehen. Kapitel 51, Vers 6. Flieht aus Babel hinaus und rettet jeder sein Leben, werdet nicht vertilgt, jeder wegen seiner Ungerechtigkeit. Und so gibt es einige weitere Stellen, die uns aufzeigen, dass Israel aus Babel, in gewisser Weise aus der Gefangenschaft wieder hinausgehen soll. Wieso? Weil Gott nun Babel oder Babylon richten wird aufgrund der Gräueltaten, die Babel getan hat. Und genau das Gleiche wird in der Zukunft passieren. Und Gott wird seinem Volk erneut zurufen, geht aus dieser Stadt hinaus, denn ich werde diese Stadt vernichten, ich werde diese Stadt richten. Ich möchte hier eine sehr wichtige und enge Parallele ziehen für uns als Gemeinde, die wir im 2. Korintherbrief finden, Kapitel 6, eine sehr wichtige Stelle, die uns für uns als Gemeinde heute sehr relevant ist. 2. Korinther 6, ab Vers 14. Schaut, welche Worte Paulus hier verwendet. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen, und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier haben wir ziemlich ähnliche Worte, wie wir auch in Jeremia haben, wie wir in der Offenbarung haben und teilweise auch in dem Propheten Jesaja. Geht aus ihr hinaus. Und damit will uns Paulus als Gläubige jetzt sagen, wir leben in einem gottlosen System. Wir sollen jetzt diese Erde nicht verlassen, wir sollen nicht sterben, aus ihr hinausgehen, das meint Paulus nicht, aber wir sollen uns nicht verbinden mit irgendetwas, was auf dieser Erde sündig ist, was uns zur Sünde verleiten könnte. Wir leben auf dieser Erde und Jesus war ein Freund von Sündern und Zöllnern und er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Er hat sich nicht zur Sünde verleiten lassen. Er liebte sie und er hatte Gemeinschaft mit ihnen, weil er sie retten wollte. Und wenn das dein Anliegen ist, dann ist es wunderbar. Dann ist es gut, wenn wir Kontakt und Gemeinschaft pflegen mit unseren Nachbarn oder mit Arbeitskollegen, um sie für das Evangelium zu gewinnen. Aber wenn irgendetwas oder irgendjemand in deinem und in meinem Leben so einen Einfluss auf uns hat, dass es uns zur Sünde verleitet, dann sollen wir von dort hinausgehen, dann sollen wir uns distanzieren, dann sollen wir uns absondern davon. Keine Gemeinschaft damit, mit diesen Leuten haben. Wir sollen keinen ungläubigen Partner haben. Also, wenn wir noch Single sind und auf der Suche sind nach jemandem, mit dem wir unser Leben verbringen sollen, dann sollen wir nicht mit einem Ungläubigen an einem Joch ziehen. Was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Auch Freundschaften zwischen Männern oder auch zwischen Frauen. Es ist eine gute Sache, wenn wir Freunde haben, die ungläubig sind und wenn wir einen guten Einfluss auf sie haben. Aber wenn es umgekehrt ist, wenn sie einen größeren Einfluss auf dich und auf mich haben, auf das sie uns zur Sünde verleiten, dann sollen wir uns von ihnen distanzieren. Wir sollen uns von allem, was böse ist, distanzieren. Das ist, was uns Paulus hier mit auf den Weg geben will durch den 2. Korintherbrief und auch hier durch die Offenbarung des Johannes. Also wir bekommen hier die Aufforderung, oder das Volk Gottes bekommt hier die Aufforderung, aus Babel hinauszugehen, sich von der Sünde zu distanzieren. Aber die Stimme gibt auch zwei Gründe, wieso das Volk Gottes dies tun soll. Erstens, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Und der Gedanke hinter diesem Wort teilhaftig ist Gemeinschaft haben oder Anteil haben. Ihr sollt von dort hinausgehen, damit ihr nicht Gemeinschaft mit diesen Leuten habt, damit ihr nicht Anteil an ihren Sünden habt. Und noch tiefer kann der Gedanke gehen, dass dieses Wort bedeutet Sympathie haben oder Interesse haben an etwas. Also Gott kennt unser sündiges Herz und er sagt, geht aus dieser Stadt hinaus, denn die Gefahr besteht, dass ihr an den Sünden derer, die in Babylon wohnen, Sympathie bekommt, dass ihr Interesse bekommt, dass es euch gefällt, was sie dort tun und ihr werdet Anteil haben an ihren Sünden. Und deswegen geht von dort hinaus. Wir leben auch in einer gefallenen Welt. Und welche Sünden werden uns vorgelebt, die so schön sein sollen? Übermäßiger Alkoholkonsum, Feiern, Unmoral, böses Geschwätz und all diese Sachen, die werden uns für gut verkauft. Sie sehen verlockend aus und haben schon manch einen aus der Gemeinde hinausgerissen, weil er sich nicht abgesondert hat. Diese Ideologie, lebe dein Leben hier und jetzt und genieße jeden Atemzug. Sei tolerant gegenüber jedermann. Das sind die Lügen des Systems, die in uns hineinkommen, auch in die Gemeinde. Und wir müssen lernen, uns von diesen Dingen zu distanzieren. Wir müssen lernen, biblisch zu beurteilen und kein Anteil, kein Interesse, keine Sympathie mit diesen Dingen zu haben. Das ist der erste Grund. Wir sollen uns am Maßstab Gottes orientieren und schauen, was Gott gefällt. Und wir sollen sympathieren und Interesse zeigen gegenüber dem, was Gott gefällt. Der zweite Grund, wieso sie sich von Babylon entfernen sollen, ist, und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Das Volk Gottes soll aus Babylon hinausgehen, damit sie nicht unter dasselbe Urteil kommen, unter das Babel oder Babylon kommen wird. Gott hat beschlossen, Babylon zu richten. Und jeder, der dort bleibt, kommt unter dasselbe Gericht wie die Gottlosen dort. Sie sollen dort hinausgehen. Und wir haben eine enge Parallele gesehen im Leben von Lot, dass dort das Glitzegleiche war. Gott hat gesagt, geh dort raus, ich werde Sodom richten. Wenn Lot nicht gegangen wäre, dann wäre er unter dasselbe Gericht gekommen. Er ist gegangen. Seine Frau war ungehorsam und hat nicht auf das gehört, was die Engel gesagt haben. Sie hat sich umgedreht und wurde zu einer Salzsäule. Sie hat dasselbe Gericht empfangen. Wieso? Weil sie nicht ganz hinausgegangen ist. Weil sie im Herzen noch dort war. Wir sollen uns distanzieren. Wenn wir sympathieren mit der Sünde und mit sündigen Systemen und Interesse haben an dem Lebensstil der Welt, dann zeigt dies in gewisser Weise im Kern, dass in deinem Herzen eine größere Liebe zur Sünde ist als zu Gott. Und das offenbart einiges über einen Menschen aus. Wir sehen nur das Äußere, aber der Herr sieht das Herz an. Aber hier wird das Volk Gottes aufgefordert, hinauszugehen, damit sie nicht von der Plage Anteil bekommen, die über Babylon kommen wird. Wir haben eine weitere Parallele im Leben von Mose. Wir erinnern uns, wie Mose von Israel gegen wie Israel sich gegen Mose und Aaron auflehnt. Und dann fordert Gott Mose auf, geh aus der Mitte dieses Volkes hinaus, damit ich sie richten werde. Ich möchte diese Stelle vorlesen aus 4. Mose 16. Ab Vers 20. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde und ich will sie in einem Augenblick vernichten. Da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, Gott, du Gott der Geister allen Fleisches, der eine Mann sündigt und du solltest über die ganze Gemeinde zürnen. Also Gott fordert hier Mose und Aaron auf, geht dort hinaus, damit ich mein Gericht sende. Und das Gleiche ist hier an das Volk Gottes in der Zukunft gerichtet. Sie sollen aus Babylon hinausgehen, damit nicht das Gericht Gottes über sie kommt. Und in Vers 5 wird uns erneut der Grund berichtet, wieso Gott Babylon richten wird. Und wir merken hier eine Wiederholung in der Offenbarung, wieso Gott immer wieder sagt, dass er Babylon richten will. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel. Und hier finden wir eine sehr enge Parallele zu Babel aus 1. Mose 11. Was lesen wir dort? Sie haben einen Turm gebaut. Wohin? Bis zum Himmel. Sie haben einen Turm gebaut, hoch bis in den Himmel, das antike Babel. Sie wollten sich einen Namen machen und es war für Gott ein Gräuel und er kam und richtete Babel. Und hier sehen wir erneut das zukünftige Babylon. Ihre Sünden sind hochgehäuft bis zum Himmel, so wie der Turm zu Babel. Und Gott gedenkt ihre Ungerechtigkeit und wird Babylon richten. Nachdem also der Engel die Gläubigen aufgefordert hat, sich von Babylon abzusondern, sich aus Babylon zu entfernen, wegzulaufen, und geistlich gesprochen sich von jeglicher Sünde und Unreinheit aus dieser Nation zu entfernen, bekommen wir eine zweite Aufforderung von der Stimme, und zwar die Vergeltung an Babylon. Die Vergeltung an Babylon. Nachdem aufgefordert wurde, aus Babylon hinauszukommen, bekommen wir jetzt eine Aufforderung, sich an Babylon zu rächen. Vers 6, vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt doppelt nach ihren Werken in dem Kelch, den sie gemischt hat, mischt ihr doppelt. Wie viel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual und Trauer gebt ihr. Hier bekommen wir in gewisser Weise das Maß oder den Standard Gottes, wie er das zukünftige Babylon richten wird. In diesen Versen kommt in gewisser Weise auch der Gedanke aus 2. Mose 31, Vers 23 zur Geltung, wo Gott seinem Volk gebietet, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also Gott ist ein gerechter Richter und er wird einem jeden nach seinem Werk vergelten. Und er wird Babylon genau auf dieselbe Art und Weise richten, wie Babylon sich vergriffen hat an den Menschen um sie herum und vor allen Dingen an die Gläubigen. Mit ihr wird genauso verfahren, wie sie mit anderen verfahren hat. Aber zunächst stellt sich hier eine wichtige Frage, die wir klären müssen, bevor wir diesen Vers tiefer studieren und verstehen können. An wen genau richtet sich diese Aufforderung? An wen genau richtet sich diese Aufforderung, vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat? Spricht diese Stimme jetzt hier zu dem Volk Gottes, das sich aus Babylon entfernen soll, auf das das Volk Gottes jetzt Gericht an Babylon ausüben soll? Ist das der Gedanke hier? Nun, einige Ausleger gehen davon aus, vor allem diejenigen aus der früheren Kirchengeschichte legten diesen Text so aus, dass das Volk Gottes sich jetzt an Babylon rächen soll, in gewisser Weise. Doch dieser Gedanke deckt sich nicht mit dem Neuen Testament. Also ich gehe nicht davon aus, dass diese Aufforderung sich hier an Gläubige oder an das Volk Gottes richten wird. Denn Jesus selbst lehrt uns deutlich in Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Als neutestamentliches Volk Gottes sollen wir unsere Feinde lieben und wir sollen für die beten, die uns verfolgen. Also das Volk, das sich hier von Babylon entfernen soll, soll sich nicht rächen an Babylon, vielmehr sollen sie Babylon lieben, also ihre Feinde lieben und für sie beten. Paulus lehrt uns in Römer 12, Vers 17, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Oder dann Vers 19, rächt nicht euch selbst, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Als Christen sollen wir uns nicht rächen, wir sollen das Gericht dem überlassen, der gerecht richten wird am Ende der Zeit. Und ausgehend von diesen Versen denke ich nicht, dass diese Aufforderung hier an die Gläubigen oder an das Volk Gottes gerichtet ist, sondern vielmehr spricht Gott hier oder spricht diese Stimme hier diese Aufforderung an Gott selbst aus oder an diejenigen, die Gericht ausüben werden an Babylon. Nun, wer genau wird denn Babylon richten? Wir haben letzte Woche untersucht, wie Babylon zu Fall kommen wird. Und zwar durch den Antichristen selber und durch die 10 Könige, die mit ihm herrschen werden. Wir haben in Kapitel 17, Vers 16 gelesen. Und die 10 Hörner, die du sahst und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Also diese Aufforderung, Babylon zu rächen oder Babylon zu vernichten, wir können sagen, richtet sich indirekt an den Antichristen und an die 10 Könige. Jetzt ist die Zeit, Babylon zu rächen. Jetzt ist die Zeit, Vergeltung auszuüben. Gott benutzt das Böse, um das Böse zu bestrafen. Und das ist kein Widerspruch in sich. Wir haben letzte Woche gesehen, Gott lässt sich nicht versuchen zum Bösen und er versucht auch niemanden zum Bösen. Aber Gott benutzt das Böse im Menschen sehr häufig, um Gericht auszuführen. Und so gehe ich davon aus, dass dieser Text hier diese Aufforderung an das Tier und an die 10 Könige richtet. Und hier heißt es, vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat und verdoppelt doppelt nach ihren Werken. Also so wie Babylon gehandelt hat, soll an ihr gehandelt werden. All das Blutvergießen, das Babylon angerichtet hat. Die ganzen Enteignungen von Gütern, diese Habgier von Babylon. Die Ungerechtigkeiten, welche durch Babylon anderen zugefügt wurden, sollen auf sie zurückkommen. Und zwar doppelt. Doppelt. Und verdoppelt doppelt nach ihren Werken. Und zwar in dem Kelch, den sie gemischt hat, mischt ihr doppelt. Also der Kelch ist in gewisser Weise das Gefäß oder das Mittel, das Babylon benutzt, um die Menschen zu verführen, aber auch um die Menschen in gewisser Weise zu richten. Und mit derselben Art und Weise, also mit diesem Kelch, soll Babylon gerichtet werden. Und zwar doppelt. Und mit diesem Wort doppelt kann gemeint sein, dass dieses Gericht ein vollkommenes, ein abgeschlossenes Gericht sein wird. Die Vermutung liegt aber auch nahe, dass das Gericht doppelt so stark sein wird. Dass Babylon in der Weise, wie sie Menschen geschädigt hat, doppelt so stark von Gott gerichtet wird. Nun, inwiefern Gott das zukünftige Babylon richten wird, sei ihm überlassen. Aber hier wird dieses wichtige Prinzip Gottes deutlich, dass Gott ein gerechter Richter ist. Gott wird nichts ungestraft lassen und er wird nicht nur das zukünftige Babylon, er wird jeden einzelnen Menschen nach dem Maß richten, wie der Mensch gesündigt hat. Nicht mehr und auch nicht weniger. Wir lesen im Psalm 28 ab Vers 4, wie David betet, gib ihnen nach ihrem Tun und nach der Bosheit ihrer Handlungen, nach dem Werk ihrer Hände gib ihnen, vergilt ihnen ihr Betragen. David betet hier nicht, gib ihnen mehr, als sie verdient haben. Er sagt aber auch nicht, gib ihnen weniger, als sie verdient haben. David betet hier, und es ist das Gebet eines inspirierten Mannes Gottes, durch den Heiligen Geist, und er betet hier und sagt, gib ihnen genau das, was sie verdient haben. Und das ist ein Prinzip Gottes. Gott ist ein gerechter Richter. Wir alle werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, auch wir als Gläubige. Wir werden nicht verurteilt oder verdammt werden, aber auch wir werden beurteilt werden und einen Lohn empfangen. Und Gott wird gerecht richten nach einem jeden Werk, das wir getan haben. Und das ist wunderbar und herrlich. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Auf dieser Erde gibt es keine Gerechtigkeit. Und selbst ein gerechter Richter ist nicht allwissend, auf dass er ein gerechtes Urteil aussprechen kann, so gerne oder so gut er auch richten wird. Aber Gott ist ein gerechter Richter, weil er ein allwissender, allsehender und allgegenwärtiger Gott ist. Alle seine Urteile werden perfekt und vollkommen gerecht sein. Und genauso wird Babylon auch gerichtet werden. Wir lesen, dass sie in Vers 7, wie viel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual und Trauer gebt ihr. Also in dem Maß, wie Babylon sich gerühmt hat in ihrem Reichtum, in ihrem Luxus, so groß und so herrlich und so prachtvoll ihr Luxus war, so groß und so herrlich und so mächtig wird ihr Fall sein. Dann lesen wir weiter am Ende von Vers 7. denn sie spricht in ihrem Herzen wieder eine Begründung, wieso sie so gerichtet wird. Ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht und Trauer werde ich nicht sehen. Also sehr, sehr hochmütig, dieses zukünftige System unter dem Antichristen. Sehr überheblich, sehr stolz, so wie die Menschen damals gesagt haben, die Titanic, nicht mal Gott kann die Titanic, wenn es stimmen mag, dieses Zitat, kann die Titanic versenken. Sehr hochmütig. Und weil Babylon so hochmütig und so stolz ist, wird ihr Fall umso höher und schlimmer sein. Und Geschwister, weil Babylon von Gott gerichtet wird und weil Gott ein gerechter Richter ist, steht es uns als Christen nicht zu, andere zu richten oder zu verurteilen. Und auf dieses Prinzip möchte ich noch eingehen in diesem zweiten Punkt. Da einige meinen, dass hier das Gericht vom Volk Gottes ausgehen wird. Als Volk Gottes, als Gemeinde, als Christen sollen wir und dürfen wir niemanden richten und verurteilen. Vielmehr sogar, wenn wir leiden, dann sollen wir diese Leiden um Jesu Willen in Kauf nehmen. Und das ist, was wir in 1. Petrus 2 lernen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21, wo Petrus zu den Christen sagt, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Das ist das Prinzip, wie du und ich leben sollen. In den Fußstapfen unseres Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Selbst wenn es bedeutet, hier ungerecht behandelt zu werden. Oh, Jesus wurde sein ganzes Leben ungerecht behandelt. Er war der Gerechte, er war der Sündlose und er wurde unschuldig verurteilt. Und wir sollen lernen von ihm in seinen Fußstapfen wandeln und wir sollen uns sogar freuen, wenn wir zu Unrecht verurteilt werden. Und unsere Bedränger und Verurteiler sollen wir segnen und sie lieben. Wir sollen sie nicht richten. Wieso? Wir sollen das Gericht dem überlassen, der gerecht richten wird. Das ist das Prinzip, nach dem wir leben sollen. In welcher Situation du dich auch befindest, in dieser Stunde, wo du zu Unrecht behandelt wirst von Familienmitgliedern, von Arbeitskollegen oder von Nachbarn. Aber vielleicht wird auch noch eine Zeit auf uns zukommen, wo wir alle vermehrt leiden müssen. Und dann dürfen wir lernen und uns an diese Worte immer wieder neu daran erinnern, dass wir in den Fußstapfen unseres Herrn wandeln dürfen. Und das ist sogar, wie Paulus in Philipper 1 sagt, ein Privileg oder eine Ehre ist, ein Geschenk ist, wenn wir für ihn leiden. Und der Herr wird uns auch helfen, für ihn zu leiden. Also Babylon rühmt sich, dass sie niemals untergehen wird, dass sie niemals sterben wird. Denn sie ist die Königin, sie wird niemals eine Witwe sein, aber ihr Fall wird groß sein, ihr Fall wird schlimm sein. Und das ist der dritte Punkt, den wir betrachten wollen, Vers 8, das plötzliche Verderben von Babylon. Darum, also weil Babylon denkt, sie ist eine Königin und sie wird niemals eine Witwe sein und sie wird niemals Trauer oder Leid erfahren, darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod und Trauer und Hungersnot und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. Also ihr Untergang, ihr Verderben wird plötzlich kommen. Und in diesem Vers wird auf wundersame Weise das in Erfüllung gehen, was Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 3 sagt. Wenn sie sagen, Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Also in der Zeit, wo das Reich des Antichristen groß ist und wo alle Nationen der Erde getrunken haben von dem Kelch der großen Hure Babylon, wo alle üppig sind, wo alle sich freuen, wo es Sicherheit und Frieden gibt auf dieser Erde, scheinbar, dann wird ein plötzliches Verderben kommen. ein plötzliches Verderben, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. So wird es Babylon ergehen. Und wisst ihr, es wird kein längerer Prozess sein, in dem Babylon untergehen wird, das sich irgendwie anbahnt und man kann meinen und man kann beobachten, dass irgendetwas dort im Anmarsch ist. Es wird ein plötzliches Verderben sein. Babylon wird nicht langsam ausbluten, Babylon wird nicht langsam wirtschaftlich bankrott gehen, es wird ein plötzliches und vollkommenes Verderben und Gericht über sie kommen. Hier heißt es, darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. In den nächsten Bibelstunden, so Gott will, werden wir sehen, schaut mal in Vers 10, am Ende von Vers 10 heißt es über Babylon, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und in Vers 17 heißt es, denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Ob wir hier literarisch wirklich diese eine Stunde als 60 Minuten sehen oder ob wir diese eine Stunde in einem Nu, in einem Augenblick, also in einer kurzen Zeitperiode verstehen, spielt keine große Rolle. Babylon wird nicht lange ausbluten, es wird plötzlich untergehen, so wie Sodom und Gomorra vom Feuer des Himmels verschlungen wurde, von heute auf morgen. Wir brauchen nicht zu meinen, dass Gott nicht die Macht und die Gewalt hat, dies zu tun. Er kann in diesem Augenblick den ganzen Kontinent verderben, wenn es ihm gefällt. Das lesen wir hier. Tod und Trauer und Hungersnot, mit Feuer wirst du verbrannt werden. Wieso? Denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. Stark, mächtig, gewaltig, fähig, dazu in der Lage zu richten, und zwar vollkommen. Also dieses so prachtvolle und luxuriöse und herrliche und majestätische Babylon, dieses Weltreich, diese große Stadt, sie wird in einem Nu vergehen. Und wir schauen jetzt immer wieder auf antike Städte. Und was ist übrig geblieben von diesen antiken Städten? Nicht mehr viel von ihrem Luxus und von ihrer Schönheit. Ruinen sind übrig geblieben. Und genau das wird von Babylon übrig bleiben. Ruinen. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass Geister und Dämonen und wilde Tiere in dieser kaputten und verwüsteten Stadt leben werden. Gott wird sie mit Feuer verzehren. Es ist wahrlich schrecklich, in die Hände des lebendigen, starken und mächtigen Gottes zu fallen. Und nicht nur Babylon, sondern jeder, der nicht glaubt, jeder, der nicht umgekehrt ist von seinen bösen Wegen und sich im Glauben an Jesus Christus, zu Jesus Christus hingewendet hat, dem wird genau dieses Gericht treffen. Also wir haben gesehen in der Auslegung dieses Textes, wie wichtig es ist, dass wir als Volk Gottes uns absondern, hinausgehen und keinen Anteil haben an den Sünden unserer Nation, keinen Anteil haben an den Sünden unserer Mitmenschen, sondern dass wir heilig und rein leben sollen. Und die Begründung war, wenn wir nicht hinausgehen, wenn wir uns nicht absondern, dann werden wir Anteil haben an den Sünden, dann wird Gottes Gericht auch uns treffen. Das war der erste Punkt. Und wir haben auch gesehen, dass Gott ein gerechter Richter ist und dass sein Gericht plötzlich kommen wird. Und ausgehend von der Auslegung möchte ich nun abschließend drei Schritte aufzeigen, wie konkret wir als Volk Gottes in der Gegenwart uns absondern, uns entfernen von Sünde in deinem eigenen Leben, aber auch von den Gefahren, die Verlockungen und von den Sünden unserer Nation, die da sind, wo der Zeitgeist mächtig wirkt und uns zur Sünde verleiten kann. Drei Schritte, wie wir uns absondern können. Erstens, mach dir bewusst, dass Gott heilig ist. Dieser Aspekt ist so wichtig und so elementar für unsere Heiligkeit, für unsere Heiligung, uns abzusondern. Wenn wir nicht verstehen, dass Gott heilig ist, dann werden wir niemals verstehen, wieso Gott von uns verlangt, dass wir heilig sind. Denn wenn wir das dritte Buch Mose lesen, da sehen wir zwar viele Gesetze, aber die eine Sache, die aus diesem dritten Buch Mose klar hervorsticht und was in meinen Augen die zentrale Aussage dieses Buches sein soll, ist, Gott sagt immer wieder, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Er gibt ihnen die Gebote und dann sagt er immer wieder die Begründung, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Mit anderen Worten, ihr seid mein Volk und als mein Volk sollt ihr meine Herrlichkeit widerspiegeln. Ihr sollt anders sein wie die anderen Völker um euch herum. Und genau das greift Petrus auf, indem er in 1. Petrus 1, Vers 16 sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir sind Gottes Volk. Und als Gottes Volk sollen wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Als Leib Christi, als Gemeinde, aber auch jeder individuell. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, haben wir in 2. Korinther 6 gelesen. Und weil Gott heilig ist, sollen wir heilig sein. Weil Gott das Böse hasst, sollen auch wir das Böse hassen. Weil Gott völlig rein und abgesondert von der Sünde ist, sollen auch wir uns völlig rein halten und uns von jeglicher Sünde absondern. Von jeglicher Sünde, die uns belastet, von innen oder von außen. Von jeglichen sündigen Einflüssen, von Menschen oder von Systemen, von dem Gedankengut des Zeitgeistes. Wir sollen uns immer wieder erneuern lassen und uns von den Prinzipien des Wortes Gottes läutern und prüfen lassen. Wir sollen uns reinigen. Und dies geschieht nur dann, wenn wir in erster Linie verstehen, dass Gott heilig ist. Gott hat keine Gemeinschaft mit der Sünde. Wir lesen in Habakuk sogar, dass Gott zu rein von Augen ist, das Böse überhaupt anzuschauen. Und Gott zürnt jeden Tag über die Sünde. Und wir lesen sogar in den Psalmen, dass Gott den Sünder hasst teilweise. Und diese Wahrheiten können wir auch nicht ganz zusammenbringen. Einerseits lesen wir, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Aber teilweise lesen wir tatsächlich, dass Gott den Sünder hasst. Es ist ein Abscheu für ihn, wenn er den Sünder betrachtet, wie er in seiner Sünde lebt und die Sünde liebt und sich nicht umkehrt von seinen Sünden. Wie können wir dann Anteil haben an der Sünde? Wie können wir dann noch die Sünde lieben? Wie können wir uns noch an der Sünde erfreuen? Wenn ein Christ zu mir sagt, ich bin Christ und ich glaube an Jesus Christus, aber ich liebe die Sünde noch, dann stimmt an seiner Aussage etwas ganz gewaltig nicht. Das ist das Erste, der erste Schritt, wie wir uns absondern sollen, indem wir uns bewusst machen, dass Gott heilig ist. Der zweite Schritt, mach dir bewusst, dass du schwach bist. Wir müssen uns eingestehen, dass wir schwach sind. Wir sind nicht stärker wie die Begierden in uns, geschweige denn wie der Satan und seine Dämonen, die uns immer wieder verführen wollen. Wir müssen uns eingestehen, wir müssen uns bewusst machen, dass wir schwach sind. Manchmal denken die Leute, ja, ich kann schon noch mit meinen alten Freunden Gemeinschaft haben. Ich will ein Zeugnis sein, ich will sie für Jesus gewinnen. Ich werde es schon schaffen, ich bin schon stark genug. Und du fällst, du wirst nicht standhalten können. Und hier spreche ich aus Erfahrung. Und ich konnte nicht in der Heiligung wachsen, solange ich Gemeinschaft mit meinen alten Freunden hatte. Wieso? Weil nicht ich stark genug war, um sie für Christus zu gewinnen, sondern weil sie stark genug waren und die Sünde und die Begierde, die mich verlockt hat. Erst als ich einen klaren Cut gemacht habe, erst als ich erkannt habe, dass ich schwach bin, konnte ich mich absondern und Gott konnte mir helfen. Leider kommt auf dieser Irrtum auch auf, ich kann diese Beziehung eingehen mit dem Ungläubigen, weil ich kann ihn ja vielleicht dann auch für mich gewinnen. Manchmal schenkt Gott Gnade, aber oftmals leider nicht. Und so müssen wir uns eingestehen, wir sind in uns selbst schwach. Deshalb sagt Paulus zu Timotheus auch, flieh die jugendliche Lüste, strebe aber nach Gerechtigkeit, Liebe und Friede. Von etwas zu fliehen bedeutet, das, vor dem ich fliehe, ist stärker und mächtiger wie ich. Und deswegen fliehe ich davon. Paulus, der große Apostel, sagt in Römer 7, Vers 19, denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das übe ich aus. Und jeder von uns, der einen geistlichen Kampf führt, der kennt diese Wahrheit. Die Sünde ist teilweise noch so stark in uns, dass wir diese Dinge tun, obwohl wir sie gar nicht tun wollen. Und dies zeigt uns, dass wir uns eingestehen müssen, wir sind schwach, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, wir sind abhängig von Gott. Wir brauchen seine Hilfe, wir brauchen seinen Beistand, wir brauchen seinen Geist. Und das ist der dritte Punkt, wie wir uns absondern können. Mach dir bewusst, dass du Hilfe brauchst. Mach dir bewusst, dass Gott heilig ist. Mach dir bewusst, dass du schwach bist. Mach dir bewusst, dass du Hilfe brauchst. Hilfe von Gott, aber auch Hilfe von Geschwistern. Und so war es für mich eine Ermutigung zu lesen, was Salomo in Prediger 4, Vers 9 bis 10 sagt. Zwei sind besser daran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen auf. Du und ich, wir brauchen einander und vor allen Dingen brauchen wir Menschen an unserer Seite, denen wir vertrauen können, denen wir unsere Anliegen mitteilen können, mit denen wir gemeinsam kämpfen können, mit denen wir gemeinsam beten können, mit denen wir teilweise gemeinsam fallen können, aber wieder gemeinsam aufstehen können. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander als Geschwister. Und deswegen vertraue dich jemand an mit den Sorgen und Sünden und Problemen, die du hast, damit dein Gegenüber dir eine Hilfe sein kann und dich aufrichten kann, wenn du gefallen bist. Und ich denke, wenn wir auf diese Prinzipien achten, aber es gibt noch weitaus mehr Prinzipien, dann werden wir mehr und mehr lernen, uns mit Gottes Hilfe abzusondern und ein heiliges Leben für ihn zu leben. Und dann können wir uns sicher sein, dass wir ausharren bis ans Ende, dass uns der Herr Jesus Christus empfangen wird in seiner Herrlichkeit und dass wir die Worte von ihm hören werden. Recht so der gute und treue Knecht, tritt ein in die Freude deines Herrn. Amen.